der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Das Jahr 2020 war ein Jahr für die Tonne. So zumindest behauptet es ein YouTube-Video, was neulich mal rumgeschickt worden ist. Nichts Gutes wird bleiben von 2020.
Ja, für viele ist das wahrscheinlich dann schon ein sehr vergebenes Jahr oder ein nicht gelungenes Jahr, wenn man so zurückblickt.
Keine Fernreisen im Sommer.
Gewisse Pläne konnten nicht erfüllt werden. Gewisse Lebenspläne wurden vielleicht auch durchkreuzt.
Kein Skiurlaub nach Weihnachten.
Genau, und für viele hat sich sicher auch die persönliche Situation geändert. Auf einmal nur noch zu Hause am Schreibtisch online studieren oder lernen und nicht mehr die Freunde treffen. Keine Festivals mehr besuchen.
Homeoffice, bis einem die Decke auf den Kopf fällt.
Vielleicht noch mit Kindern nebenan.
Die haben sich gefreut. Keine Schule. War im Februar schon toll. Oder kurz vor Ostern, als das auf einmal kam. Aber auf lange Sicht war das auch ein bisschen schwierig.
Ja, ich denke auch für die Kinder, die hätten es, es gab bestimmt auch, irgendwann gab es mal den Zeitpunkt, wo die sich wieder gewünscht hätten, in die Schule gehen zu können.
Ein vergebenes Jahr 2020.
Naja, wie man sieht, ne? Alles hat seinen Zweck und alles dient zu einem gewissen Sinn. Und sicher, wenn auch viele Lebenspläne nicht in Erfüllung gegangen sind. Dieses Jahr gehört jetzt zu unserem Leben. Fragt sich nur.
Zumindest bei dir war ja einiges los. Neue Arbeitsstelle, Umzug nach Sachsen.
Genau. Und vorher 6 Monate lang arbeitslos.
Also das Klagen ist groß über das Jahr mit den ganzen Einschnitten, die es gegeben hat. Aber wir werden wahrscheinlich mal abwarten müssen, wenn wir ein bisschen Abstand haben. So schlimm war es vielleicht dann gar nicht. Wir haben genug zu essen. Wir haben noch Frieden im Land, auch wenn sich da alle möglichen Brüche zeigen und Leute, die nicht mehr bereit sind, sich einzufügen.
Genau, also das macht mir schon auch ein bisschen Angst, diese Spaltung oder dieses Auseinanderdriften. Und das Spektrum von verschiedenen Meinungen ist ja groß. Wie wir da wieder zusammenkommen sollen nach der Pandemie, das ist, also diese Frage bewegt mich schon.
Wird irgendwie offensichtlich, wenn diese einende Klammer in der Gesellschaft nicht mehr da ist, es geht uns immer besser, wir jagen dem Wohlstand nach. Wenn das auf einmal nicht mehr klappt, dann scheint es auseinanderzubrechen.
Ja, als ob das unser einziger Sinn wäre, warum wir leben oder unser einziger Zusammenhalt.
Das ist vielleicht eins von den Vorzügen, die dieses Jahr hatte oder vielleicht auch eine Lehre, die wir mitnehmen können aus 2020. Einfach mal wieder auf die Dinge schauen, die wirklich wichtig sind oder vielleicht auch das Wesentliche im Blick haben.
Welche Antwort würden wir denn darauf geben als Christen? Was ist denn so das Wesentliche?
Wie können wir dieses Jahr einordnen in dem Blick, was Gott uns gegeben hat und was Gott dazu sagt? Und auch wie können wir über die Schwelle zum neuen Jahr gehen, 2021, was sicherlich sehr viel besser wird, hofft man zumindest.
So, zumindest wird es uns suggeriert.
Was können wir da mitnehmen, wenn wir unser Leben gehen unter Gottes Augen? Um das noch genauer uns anzuschauen und da vielleicht auch ein paar Denkanstöße zu bekommen, habe ich hier ein Lied aufgeschlagen. Und heute mal nicht die Bibel, sondern ein Lied aus dem 19. Jahrhundert von einer Dame, einer Fürstin, Eleonore von Reuß. Das Jahr geht still zu Ende. Hier ist das Lied also auch recht gut bekannt und du hast vorgeschlagen, dass wir uns da mal drüber unterhalten. Mhm. Ich lese mal die erste Strophe vor. Das Jahr geht still zu Ende, nun sei auch still mein Herz. In Gottes treue Hände leg ich nun Freud und Schmerz. Und was dies Jahr umschlossen, was Gott der Herr nun nur weiß, die Tränen, die geflossen, die Wunden brennend heiß.
Also ich finde, das passt in diesem Jahr sehr gut, dieses Lied, weil das Silvesterfest oder ja, dieser 31. Dezember wird wahrscheinlich für viele in diesem Jahr schon sehr still werden, weil jegliche Feiern verboten sind. So wie man sonst in den vergangenen Jahren das alte Jahr mit viel Alkohol begossen und mit viel Alkohol begonnen hat, ist es vielleicht dieses Jahr nicht unbedingt möglich. Und insofern ist das eine gute Möglichkeit, einfach mal still zu werden.
Das fand ich immer fast ironisch, wenn wir das gesungen haben zum Silvestergottesdienst, dieses Lied, das Jahr geht still zu Ende und draußen knallten die Böller. Da war nichts von wegen still. Das ist sicherlich ein Vorteil, dass man jetzt tatsächlich am Jahresende mal still werden kann. Das Jahr geht still zu Ende und dass das Herz auch still werden kann. Ich meine, der Alkohol wird trotzdem fließen, aber es ist eben doch ein bisschen reduziert, der ganze Rummel.
Und wenn man das so zurückblickt auf die vergangenen 365 Tage, ist so wie es hier steht, ist in der tatsächlich auch bestimmt bei vielen Tränen geflossen. Entweder die Menschen, die existenzielle Nöte oder die in existenzielle Nöte gebracht worden sind oder ihr Leben nicht so weiterleben konnten wie bisher, bis hin zu wirklich Krankheit und Tod auch.
All das, das legen wir in Gottes treue Hände. Freude und Schmerz. Also gab natürlich auch Freude. Was war eben, also wir, habe ich jetzt so überlegt, wir könnten eigentlich unseren Sommerurlaub, den wir immer machen, nach dem Süden fahren, ans Meer baden gehen und schnorcheln und Fische beobachten. Das konnte man eigentlich fast genauso wie immer machen. Also es gab auch Freude zu sehen, wie die Kinder größer werden und sich jetzt zurückziehen mit einem Buch und stundenlang lesen und so. Das ist nicht nur Schmerz, sondern auch Freude. Wir legen es alles zurück in Gottes treue Hände. Da ist also einer, der über dem Ganzen steht. Hier die Fürstin von Reuss hat es also so beschrieben, in Gottes treue Hände. Er ist treu, er hat es zugesagt, dass er uns tragen will, aber seine Hände sind ihm auch treu, dass er straft, wenn wir von ihm weglaufen. Und das ist ein Gedanke, den wir sicherlich auf der Schwelle zum neuen Jahr auch mitnehmen müssen, hat Gott das nicht ganz bewusst geschickt? War das bloß ein Unfall mit diesen Infektionen, dass sie jetzt bis Europa gekommen sind? Sonst war das ja immer schön in Asien geblieben, dass Gott es eben auch wachrütteln will damit. Wir legen es alles in seine Hände. Wenn wir jetzt weiterlesen in dem Lied, warum denn immer scheiden, wo wir so sehr geliebt, so manches Auge gebrochen, so mancher Mund nun stumm, der erst noch heute gesprochen, du armes Herz, warum? Also hier ist daran gedacht, dass es jemand Abschied nehmen musste von geliebten Menschen, die gestorben sind. Aber es gibt ja auch noch genügend anderes Leiden, was jeden Einzelnen so...
Sicher, also ich würde das auch jetzt unabhängig davon, dass es hier einen konkreten Bezug gibt auf einen Todesfall von einem nahen Menschen, kann man das ja universell auch verstehen, dass unser ganzes Leben hat eigentlich immer eine Schattenseite, wenn man das jetzt mal so weltlich ausdrückt. Oder wir erleben zwar viel Schönes, aber Freud und Leid liegen eng beieinander und irgendwas stört immer uns im Leben. Also es ist kein Paradies.
Der beste Job macht Mühe. Der schönste Urlaub endet mit Magenverstimmung, weil man irgendwas gegessen hat im Ausland, was einem nicht so gut bekommt.
Es gibt Streit in der Familie oder Meinungen, die auseinandergehen und die man nicht mehr zusammenbringt. Das tut einem ja unheimlich weh eigentlich, wenn es um Menschen geht, die einem am Herzen liegen.
Warum? Warum kann es nicht einfach nur Freude sein? Warum kann Beruf nicht einfach nur Spaß machen? Warum können wir nicht einfach gesund bleiben? Warum muss Krankheit drohen? Warum das Ganze?
Ja, und wir müssen uns jetzt sogar speziell davor schützen, nicht krank zu werden.
Warum so viel leiden? So kurzes Glück ist hier gefragt. Und man kann sicherlich eine ganze Reihe Antworten geben, so innerweltlich, dass man sagt, aber die letzte Antwort bleibt mir schuldig. Mhm. Und hier kommt eine ganz andere Antwort. Da bin ich dann im dritten Vers, dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst, dass diese arme Erde nicht unsere Heimat ist. Es hat der Herr uns allen, die wir in ihm getauft, die wir auf ihn getauft, in Zions goldenen Hallen ein Heimatrecht erkauft.
Ja, das ist jetzt hier etwas lyrisch ausgedrückt. Das müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen erklären. Das, was wir so gerne vergessen, ist, wir sind eben doch nur Gäste auf dieser Erde. Und ein Gast geht irgendwann wieder. Und wohin gehen wir? Das sind Zions goldene Hallen. Was ist denn damit gemeint?
Das ist natürlich großartig, ja. Zions goldenen Hallen. Zion ist halt der Berg Zion, Jerusalem. Da ist natürlich nicht das Jerusalem auf der Landkarte gemeint.
Ja, es geht hier um die Hoffnung auf den Himmel, auf das ewige Leben.
Es gibt jenseits dieser Erde noch ein anderes Leben. Bei Gott, Gott wird die Toten auferwecken. Wir werden Gott sehen. All das, was uns jetzt als normales Leben gilt, wird nicht mehr da sein. Diese Erde wird vernichtet werden. Ist vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung, die wir jetzt im vergangenen Jahr gemacht haben, dass so viel, was alltäglich ist, was normal ist, einfach verboten wird. wegen der Infektionsgefahr einfach nicht mehr da ist, nicht mehr möglich ist. Da haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack, das wird alles wegkommen. Aber wir haben die Aussicht auf Zions goldene Hallen, wie das hier im 19. Jahrhundert ausgedrückt worden ist. Gott will eine neue Welt schaffen. Wird sehr schön sein. Wird Gott alle Tränen abwischen, alle, kein Neid, kein Leid, keine Kriege, kein Geschrei mehr.
Genau, und mir gefällt eigentlich auch der Gedanke, wir können uns ja in dem Sinn den Himmel nicht vorstellen. Wir können uns nicht Also wir haben vielleicht eine Vorstellung von dem, was in unserem jetzigen Leben schön ist oder wovon wir träumen, aber die tatsächliche Freude, ich glaube, das übersteigt unsere Vorstellung, die Freude, die wir dann erleben werden. Und mir gefällt eigentlich der Gedanke, dass gerade in diesem Jahr sind so viele Selbstverständlichkeiten einfach weggebrochen. Oder vielen ist auch ja, jetzt in existenzieller Hinsicht vielleicht auch der Boden unter den Füßen weggerutscht. Und vielleicht kann man den Himmel so beschreiben wie, dort ist alles selbstverständlich und es wird alles selbstverständlich weitergeführt.
Ja.
Und da kann man sich wirklich drauf verlassen, wo wir uns in diesem Leben auf nichts verlassen können. Und da ist dieses Corona-Jahr ein sehr guter Beweis.
Warum kommt Leid, warum kommen die Schwierigkeiten? Das war was noch nicht vergessen. Nämlich genau das, dass wir eine ewige Hoffnung haben. Dass wir über dieses Leben hinausschauen, dass wir auch jetzt am Wechsel zum neuen Jahr den Schritt ins neue Jahr machen mit dem Blick auf den fernen Horizont. Jesus wird wiederkommen, vielleicht im nächsten Jahr, und uns in die ewige Heimat holen. Uns, wirklich, uns alle. Da ist hier ein kleiner Nebensatz drin. Es hat der Herr uns allen, die wir auf ihn getauft.
Genau, das erinnert mich so ein bisschen an den Begriff des Bürgerrechts im Mittelalter. Dort waren nicht alle Bewohner zum Beispiel einer Stadt, die hatten tatsächlich auch das Bürgerrecht. Und das Bürgerrecht hat man verliehen bekommen. Besonders ehrbare Leute, Handwerker und gewisse Bevölkerungsgruppen gehörten eben nicht dazu. Die waren tatsächlich dann auch die Außenseiter. Die hatten keine Rechte, die hatten keine Privilegien.
Und die hatten wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, überhaupt zu überleben.
Ja, die konnten sich auch nicht der irgendwelche finanzielle Unterstützung sicher sein.
Ja, und wir haben aber ein Bürgerrecht, aber eben in Zions goldenen Hallen, in der Ewigkeit bei Gott. Wir sind hier Touristen, wir sind auf der Durchreise. Wir haben aber einen Pass für die ewige Heimat, die wir allerdings noch nicht gesehen haben. Und wodurch bekommen wir den Pass, die wir auf ihn getauft. Also wer getauft ist und an Jesus glaubt, wer Vergebung der Sünden hat, der ist angenommen in diese Bürgerschaft im Himmel. Und die Taufe hat uns zu Bürgern gemacht und durch den Glauben bleiben wir Bürger. Das ist jetzt hier in dem Vers nicht angesprochen, dass wir aus dem Bürgerrecht dadurch also rausfallen können. Wenn wir einfach dem Glauben keine Nahrung mehr geben und dann sagen, ja, ist das eigentlich egal, was ich da mal gelernt habe. Ich will jetzt erstmal sehen, dass ich meine Karriere mache.
Ja, Michael, also da fällt mir noch ein anderes Bild aus der Bibel ein. An einer Stelle sagt mal, dass alle unsere Namen ins Buch geschrieben sind. Und das heißt, mein Name steht dort bei Jesus im Buch. Und das ist ein schönes Bild dafür, dass also ich bin nicht namenslos, ich bin registriert sozusagen. Ich bin gemeldet mit Hauptwohnsitz im Himmel.
Das kann gut, das wissen wir jetzt, haben uns daran erinnern lassen, gehen über die Schwelle zum neuen Jahr. Aber wir sind ja nicht dort, sondern wir leben noch hier. Wie machen wir denn das nun? Davon handeln die nächsten Verse noch. Hier gehen wir und streuen die Tränensaat ins Feld, dort werden wir uns freuen im seligen Himmelszelt. Wir sehnen uns nach Frieden im ewigen Vaterhaus und wissen, die Geschieden, die ruhen dort schon aus. Beginnen wir also den Alltag im neuen Jahr unter Gottes Augen, in dem Wissen, wir sind unterwegs in die Heimat, dort, wo unser Pass gilt, in der Ewigkeit.
Also hier denke ich an zwei Dinge. Einerseits sind wir Christen genauso betroffen von Leid und Not wie auch alle anderen. Also nirgends steht in der Bibel, dass wir davor bewahrt werden als Christen, wenn wir daran glauben. Aber wir haben einen gewissen Frieden in uns oder eine gewisse Ruhe. Hier steht es ja auch, wir wissen, wohin wir gehen. Und alle, die im Glauben vor uns gestorben sind, die sind schon dort und die werden wir wiedersehen. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, naja, ihr Christen, ihr macht es euch viel zu leicht. Ihr sagt dann, ihr bezieht euch dann immer sofort auf den Himmel, sobald es hier Schwierigkeiten auf Erden gibt. Ja, aber tatsächlich ist das was Wunderbares, was man so nicht beschreiben kann, vielleicht unbedingt mit Worten, was das für eine ganz tolle Hoffnung ist.
Na, da hat die Bibel auch Schwierigkeiten, uns das zu beschreiben. Da steht immer, was nicht sein wird. Also kein Leid, kein Streit, keine Tränen. Aber was sein wird, das wird eben ja Freude und Licht. Diese Frage, warum so viel Leiden, war in der dritten Strophe beantwortet, dass wir erinnert werden an diese ewige Heimat. Und hier kommt, finde ich, in der vierten Strophe ist noch ein anderer Hinweis gegeben, wofür die schweren Tage da sind oder wie wir das Leben jetzt in diesem Jammertal, wenn man es so nennen will, die Welt, die gefallen ist, in Sünde lebt, die Enttäuschung mit sich bringt, Krankheit und Frust. Hier gehen wir und streuen die Tränensaat ins Feld.
Was heißt das jetzt? Das heißt, wir bestellen diese Erde, wenn man das jetzt mal in dem Bild bleibt, eines Bauern, der sein Feld bestellt, und wir benetzen die Erde mit unseren Tränen, das heißt mit unseren Leidenstränen, Nottränen, oder wie soll man das sagen?
Also ich habe den Eindruck, denn hier rücken wir noch ein ganzes Stück weiter ab von dem Genuss des Lebens in dieser Zeit. Das ist ja auch ein Psalmwort, was hier verarbeitet ist. Der Bauer sät mit Mühe den Samen ins Feld und hat nichts davon zunächst. Er muss warten, die Frucht muss aufgehen und wachsen. Und erst dann in der Erntezeit hat er die große Freude, dass er das Korn oder die Äpfel oder was immer ernten kann. Und so ist das ganze Leben verglichen. Wir sind hier nicht im Paradies. Wir werden hier auch kein Paradies bauen, sondern wir säen den Samen und das mit Tränen. Das eigentliche Erntefest wird in der Ewigkeit sein. Also auch ein deutliches Abrücken von dem Gedanken der Spaßgesellschaft, Genuss in dieser Zeit. Mein Leben ist Fun, ich will so viel wie möglich rausholen. Nee, mein Leben hier ist eine Zeit des Säens, sogar mit Tränen. Also da merkt man, dass ein ganz anderer Gedanke dahinter steht, und in dem Psalmvers oder in dem Psalm kommt es auch noch mehr zum Ausdruck von denen, die also in der Gefangenschaft leben, dass der Herr jetzt darauf warten, dass der Herr die Gefangenen frei machen wird. Wir sehen hier eine Tränensaat, geerntet wird in der Segen Ewigkeit. Wir sehen uns nach dem Frieden, aber den gibt es erst dort im Vaterhaus. Einige sind schon dort. Wie gehen wir mit diesem Gedanken, dass Gott uns erinnert an die Ewigkeit, dass sogar unser ganzes Leben eine Zeit der Aussaat ist und das Ernten erst in der Ewigkeit kommt? Das ist dann die fünfte Strophe.
Oh, das ist sicheres Gehen durch diese Erdenzeit. Nur immer vorwärts sehen mit selger Freudigkeit. Wird uns durch Grabeshügel der klare Blick verbaut, Herr, gib der Seele Flügel, dass sie hinüberschaut. Ja, also ich finde hier, es gibt hier eine schöne Wortkombination. Also wir wissen jetzt, Gott ist immer treu, egal was passiert und egal wie die Umstände sind, unter denen wir leben. Und das ist sicheres Gehen. Das ist, wir haben festes Schuhwerk an den Füßen, egal wie der Weg aussieht. Und wir sehen vorwärts, also wir schauen in die Zukunft, obwohl wir hier direkt auf der Erde sind und hier an eine ganz bestimmte Stelle gestellt sind mit unseren Aufgaben, mit unserer Arbeit, mit unserer Familie, aber mit seliger Freudigkeit. Das heißt, wir freuen uns darauf, dass wir irgendwann einmal selig sein können. Ja. Diese selige Freudigkeit, diese hoffnungsvolle Freude.
Du brauchst ein Ziel vor den Augen. Wenn du in den Bergen wanderst und kein Ziel hast, da verirrst du dich. Wenn du kein Ziel vor den Augen hast für dein Berufsleben, wenn du kein Ziel vor den Augen hast für deinen Alltag, wenn du dann nichts geplant hast, dann verirrst du dich, dann schlingern deine Füße. Und so ist es auch für den Großen, die große Perspektive für unser Leben im Großen. Wir brauchen ein Ziel. Und das Ziel ist nicht in dieser Zeit. Einen sicheren Schritt über die Schwelle ins neue Jahr können wir nur tun, wenn wir ein Ziel haben, das über den Grabeshügeln auf der anderen Seite liegt.
Und auch diese Grabeshügel, das kann man ja als Metapher verstehen für ganz viele verschiedene Dinge, für gewisse Herausforderungen, die man nächstes Jahr zu bewältigen hat, oder für viele Fragezeichen auch, die man sich stellt. Wie geht mein Leben weiter? Was ist nächstes Jahr? Aber wir wissen, wenn wir über diese Fragezeichen hinüberschauen, dann ist die Antwort gegeben. Wir sollen festbleiben in unserer Hoffnung in unserem Glauben.
Ein schönes Gebet, Herr, gib der Seele Flügel, dass sie hinüberschaut. So gehen wir sicher, dann tritt's über die Schwelle zum neuen Jahr, also nicht mit viel Alkohol im Blut und Böllern, sondern wir gehen mit sicheren Schritten über die Schwelle zum neuen Jahr, wenn Gott unserer Seele Flügel gibt, dass wir hinüberschauen können, dass wir unser Leben aus der Vogelperspektive sehen, also noch weiter oben, dass unsere Seele Flügel gibt, dass wir über die Probleme, die uns ganz groß vorkommen im Alltag, hinüberschauen. Das Ziel ist die ewige Freude, die ewige Seligkeit oder selige Freudigkeit, wie es hier formuliert ist. Durch diese Erdenzeit gehen wir. Wir sind hier und wir wollen uns da auch nicht zurückziehen. Wir wollen Tränen, Saat säen, aber ja, Herr, gibt der Seele Flügel.
Und dieses Gebet, das ist ein schönes Gebet eigentlich, es gibt ja auch so viele Situationen, da steckt man einfach fest, weil man einfach mit den Sorgen, die man hat, total beschäftigt ist und man hat nicht diesen Weitwinkel, man hat nicht diese große Perspektive. Und dann gibt der Seele Flügel, das heißt, dass sich unser Blick weitet und dass das Leid, was einem im Moment quält, dass das eigentlich klein ist im Gegensatz zu dem, was unsere ganze sündige, das hat ja etwas zu tun mit uns als Menschen, als Sünder und so.
Ja, da wollen wir das alte Jahr zur Seite legen, nicht in eine Tonne werfen, sondern Gott dafür danken für alles, was er uns gegeben hat und ihm auch die Not bringen oder die Last, unter der wir zu tragen haben, und hinüberschauen in das neue Jahr, aber eben auch mit den Flügeln der Seele hinüberschauen auf die ewige Hoffnung. Und da können wir beten zum Schluss noch die letzte Strophe. Herr, hilf du uns durch die Zeiten und mache fest das Herz, geh selber uns zur Seiten und führ uns heimatwärts. Und ist es uns hienieden so öde, so allein, o lass in deinem Frieden uns hier schon selig sein. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de